Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Antran im Studio, schön, dass Sie dabei sind. Entsetzen in Hamburg. Vor einer Synagoge wird ein jüdischer Deutsche mit einer Schaufel angegriffen und verletzt. Aktuelle Informationen über eine mutmaßlich antisemitische Straftat erhalten wir gleich von unserem Landeskorrespondenten. Wissenschaft und Bundesregierung raten in Pandemiezeiten verstärkt zu einer Grippeschutzimpfung. Aber wo will man derzeit am liebsten gar nicht sein? In einem Wartezimmer, voll mit hustenden und schniefenden Menschen. Ein Pilotprojekt will dieses Problem nun umgehen. Wie? Das erklären wir gleich. Stadt- oder Dorfleben? Vor allem im Osten sind viele kleine Gemeinden von Wegzug betroffen. Es fehlt an Infrastruktur und Arbeitsplätzen. Warum es Menschen trotzdem in die Uckermark zieht? Dazu hören wir später eine Reportage aus Brandenburg. Seit 2019 gab es in Deutschland so viele antisemitische Straftaten wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. So geht es aus einer aktuellen Polizeistatistik hervor. Rund 13% mehr Straftaten zählte die Statistik im Vergleich zum Vorjahr. Wir erinnern uns, vor fast genau einem Jahr erschütterte der Angriff auf eine Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur die gesamte Republik. Die Holztür des Gotteshauses hielt zwar stand, der Täter ermordete daraufhin aber eine Passantin und einen Gast in einem Dönerimbiss. Erst im letzten Monat hat die Bundesregierung mit dem Zentralrat der Juden eine Vereinbarung getroffen, die zusätzlich 22 Millionen Euro zum Schutz jüdischer Einrichtungen vorsieht. Und nun, die Nachricht über einen neuen mutmaßlich antisemitischen Angriff vor einer Hamburger Synagoge am jüdischen Laubhüttenfest Sukkot. Mir zugeschaltet ist jetzt unser Landeskorrespondent Axel Schröder aus Hamburg. Herr Schröder, was ist genau passiert?
Ja, gestern Nachmittag sollte in der Synagoge in Hamburg-Eimsbüttel an der Hohen Weide eben das jüdische Laubhüttenfest gefeiert werden. Teilnehmen wollte auch ein 26-jähriger jüdischer Student, der mit Kippa auf dem Kopf das Gelände der Synagoge betreten wollte. Und dieser junge Mann soll dann vom mutmaßlichen Täter kurz angesprochen worden sein und wurde dann aber unmittelbar mit einem Klappspaten erst auf den Kopf, dann ins Gesicht geschlagen. Sofort zur Stelle war das Sicherheitspersonal der Synagoge, kurze Zeit später auch die Polizei, die 50 Meter entfernt auch so einen kleinen Container hat, der rund um die Uhr besetzt ist. Der Täter konnte dann sehr schnell überwältigt und festgenommen werden.
Vieles erinnert an das Attentat in Halle. Was weiß man zu Täter und seinem Motiv?
Na, laut Polizei ist der Angreifer 29 Jahre alt, ein Deutsch-Kasache, der in Berlin gemeldet ist, aber in Hamburg gewohnt hat. Schon gestern Abend hieß es, der Angreifer hätte einen extrem verwirrten Eindruck gemacht. Er hatte eine Bundeswehruniform an, bei der noch nicht geklärt ist, woher diese Uniform stammt. In seiner Tasche wurde ein Zettel mit einem aufgemalten Hakenkreuz gefunden. Es gab erste Verhöre des Mannes auch schon gestern Abend. Auch die hätten sich schwierig gestaltet wegen des verwirrten Zustands des mutmaßlichen Täters. Die haben länger gedauert als gedacht. Und noch in der Nacht wurde seine Wohnung in Hamburg-Langenhorn durchsucht. Es wurden Festplatten beschlagnahmt. Aber so offensichtliche Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung, die wurden dort eben nicht gefunden. Bisher war der Mann auch nicht polizeibekannt. Das Landes Kriminalamt und die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft, die schätzen die Attacke zurzeit als versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und einem mutmaßlich antisemitischen Hintergrund ein. Allerdings muss jetzt ein Haftrichter prüfen, ob der Angreifer tatsächlich voll schuldfähig ist. Und dann erst entscheidet sich, ob er eben in Haft bleibt oder ob er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden muss.
Und wie geht es dem Opfer?
Dem Opfer geht es vermutlich nicht gut. Also der hat einen Schädelbruch erlitten, der 26-jährige Student, und musste direkt nach der Attacke intensivmedizinisch versorgt werden, liegt nach wie vor auf der Intensivstation, aber es besteht zumindest keine Lebensgefahr.
Und welche Reaktionen gibt es aus Hamburg?
Na, natürlich ist man hier in Hamburg schockiert über die Attacke. Und Hamburgs Landesrabbiner Shlomo Bystritzky war zum Beispiel erst im letzten Jahr vor dem Hamburger Rathaus angegriffen und bespuckt worden. Es ist also keineswegs so, dass in der weltoffenen Hansestadt es eben keine antisemitischen Angriffe geben würde. Auch die haben hier in Hamburg leicht zugenommen. Shlomo Bystritzky, der Landesrabbiner, sagte aber, er will nicht, dass das jüdische Leben, das hier sozusagen leidet durch diese Attacke, dass sich Jüdinnen und Juden dadurch einschüchtern lassen. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Philipp Strichertz, geht dagegen noch in eine andere Richtung und sagt, die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen in Hamburg müssen noch verstärkt werden. Er fordert eine 100-prozentige Sicherheit für die Besucherinnen und Besucher der Synagogen. Charlotte Knoblauch, ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, erinnerte, sie hatten es eingangs gesagt, auch an den Terroranschlag in Halle vor fast genau einem Jahr. Auch diesmal fand die Attacke eben an einem jüdischen Feiertag statt, am Tag des sogenannten Laubhüttenfests. Und zu Wort gemeldet hat sich natürlich auch das politische Hamburg, Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD, aber auch Grüne, Linke und die CDU haben die Attacke scharf verurteilt. Eine Reaktion steht bislang noch aus von der FDP und der AfD.
Einordnungen von unserem Landeskorrespondent Axel Schröder aus Hamburg zum mutmaßlich antisemitischen Angriff vor einer Hamburger Synagoge. Eine Grippeschutzimpfung schützt zwar nicht vor einer Corona-Infektion, aber wer sich eine Grippe einfängt, dessen Immunsystem ist auch geschwächt und damit anfälliger für andere Viren und Erkrankungen. Deswegen raten Politik und Wissenschaft dieses Jahr besonders zu einer Impfung, auch für Menschen, die zu keiner Risikogruppe gehören. Um in Zeiten der Pandemie einen breiten Schutz zu bieten, geht Deutschland ab dieser Woche neue Wege beim Thema Grippeimpfung. Für 3 Jahre startet der Bund ein Pilotprojekt. In ausgewählten Modellregionen dürfen dann auch Apotheker gegen die Grippe impfen. Bislang war das Impfen Ärzten vorbehalten. In der vergangenen Woche hat das Robert-Koch-Institut das Modellvorhaben genehmigt. Los geht es zunächst im Saarland. Andere Regionen sollen dann folgen. Unsere Landeskorrespondentin Tonja Koch hat eine Apothekerin bei den Vorbereitungen begleitet.
Hier ist der Eingang in unser Beratungszimmer.
Kerstin Esch weist den Weg in einen hellen, lichtdurchfluteten Raum. Das Zimmer ist ausgestattet mit einer Liege und Stühlen. Hier wird die Landapothekerin ab morgen Impfwillige empfangen und zunächst ein Beratungsgespräch führen, um den Gesundheitszustand des Patienten zu klären, denn alle darf sie nicht impfen.
Es gibt viele Fälle, in denen die Apotheken auf keinen Fall impfen können. Es gibt zum Beispiel den Fall, dass der Patient Blutverdünner nimmt. Eine Schwangere darf nicht von uns geimpft werden. Und es gibt auch viele andere Sachen, bei denen einfach die Impfung in die Hände des Arztes gehört. Und hier werden wir auf keinen Fall irgendetwas machen, sondern immer an den Arzt verweisen.
Kerstin Esch ist entsprechend geschult worden und auch nur sie als Apothekerin darf die Spritze setzen. Zu ihr sollen, wenn man so möchte, die Gesunden kommen. Leute ab 18, die sich die Zeit nicht nehmen möchten, um beim Arzt einen Termin zu machen, die sich aber vorstellen können, mal eben die Mittagspause zu nutzen, um in einer Apotheke vorbeizuschauen.
Wir hoffen, dass wir die Impfquoten hierdurch erhöhen können. Das ist das Ziel. Wir möchten nicht den Ärzten etwas wegnehmen, sondern wir möchten einfach nur die Impfquote und die Impfbereitschaft in der Bevölkerung erhöhen und hiermit unseren Beitrag zum Gesundheitssystem leisten.
In den Modellregionen übernimmt die AOK als gesetzliche Krankenkasse die Kosten ganz gleich, wie alt der Patient ist, erläutert der Geschäftsführer der saarländischen Apothekerkammer, Carsten Wohlfeil.
Das heißt, der Versicherte braucht einfach in die Apotheke zu gehen. Er braucht keine ärztliche Verordnung, er braucht kein Rezept, sondern kann sich einfach in der Apotheke impfen lassen. Und der Apotheker rechnet das dann mit der AOK Rheinland-Pfalz-Saarland ab.
Vorerst gilt der Vertrag jedoch nur mit der AOK, der Allgemeinen Ortskrankenkasse.
Wir müssen natürlich erstmal selber Erfahrungen sammeln. Deswegen haben wir eine große regionale Kasse genommen, um eben diese Erfahrung zu sammeln, um dann in den späteren Jahren auch andere Kassen natürlich mit ins Boot zu nehmen.
Seit Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission, dass sich insbesondere Menschen über 60, vorerkrankte Personen und Angehörige von Berufsgruppen mit viel Publikumsverkehr, etwa Busfahrer oder Klinik- und Pflegepersonal, impfen lassen sollen. Aber nur ein Drittel tut dies auch.
Noch nie geimpft worden, nein, noch nie im Leben. Und ich habe noch nie Grippe gehabt.
Noch nie, ich habe es auch nicht erwogen. Ich war aber auch noch nie krank.
Gemessen an anderen europäischen Staaten liegt die Impfquote in Deutschland mit 35% bei den über 60-Jährigen im unteren Bereich und verfehlt das von der Weltgesundheitsorganisation ausgegebene Impfziel von 75% deutlich. Trotzdem sind viele Ärzte nicht erfreut von der Konkurrenz, die ihnen seitens der Apotheken erwächst. Georg Mischow, Präsident der Saarländischen Ärztekammer.
Es gibt ein klares Statement auch der Bundesärztekammer, die gesagt haben, das Impfen ist eine ärztliche Aufgabe und sollte eine ärztliche Aufgabe bleiben.
In vielen anderen europäischen Ländern dürften Apotheker impfen und dort zeige sich, je breiter das Impfangebot, desto höher die Quote, argumentieren die Befürworter des Modellversuchs. Ob eine Apothekenimpfung jedoch zur Regel wird, dürfte von der Entwicklung der auf 3 Jahre angelegten Modellphase abhängen, glaubt der Vertreter der saarländischen Ärzteschaft.
Da bin ich natürlich schon sehr froh, dass es eine wissenschaftliche Begleitstudie dazu gibt, die uns hoffentlich dann Erkenntnisse schenkt. Was kommt bei den Zahlen heraus? Ist das wissenschaftlich verwertbar?
Auch anderswo, beispielsweise in 4 Testregionen in Nordrhein-Westfalen, darunter Düsseldorf, Essen und Bonn, haben sich über 100 ausgesuchte Apotheken auf die Impfung vorbereitet und können in Kürze starten. Weitere Regionen sollen folgen, sobald die notwendigen Verträge ausgehandelt sind. Aber nicht überall in Deutschland wird es ein vergleichbares Angebot geben. In Brandenburg zum Beispiel haben sich Apotheker und Ärzte klar dagegen ausgesprochen. Andere Bundesländer warten zunächst ab.
Ab dieser Woche sollen an ausgewählten Orten nicht nur Ärzte, sondern auch Apotheker Menschen gegen Grippe impfen können. Aus dem Saarland berichtete Tonja Koch. Die Bevölkerungsentwicklung in der Uckermark im Nordosten Brandenburgs sieht düster aus. Bis 2030 rechnet der Landkreis mit rund 20.000 Einwohnern weniger. Schuld daran sind vor allem der Geburtenrückgang und Abwanderung. Viele zieht es wegen der besseren Arbeitsmarktlage in die Großstädte Berlin und Potsdam. Dort warten allerdings explodierende Mieten, Hektik und Verkehrschaos, während in der Uckermark die Natur, Ruhe und Seenlandschaft nur ein Steinwurf weit entfernt sind. Also doch nochmal Schalter zurück und raus aufs Land in die ostdeutsche Provinz. Miltiades Ulios hat Menschen begleitet, die es von der Großstadt aufs Dorf gezogen hat. Und so viel sei verraten, die meisten haben es nicht bereut.
Stegelitz liegt zwischen Wald und Wiesen, eine Autostunde nördlich von Berlin. 300 Einwohner, eine Dorfstraße, eine Dorfkirche und eine Dorfbrauerei. Letztere haben allerdings 2 Zugezogene eröffnet. Sarah Reimann, die früher in Berliner Clubs gearbeitet hat, und Joe Petraschek, der in Eberswalde eine Kneipe betreibt. Er schiebt in Stegelitz jetzt Bierkisten über den Hof.
Wir sind auf dem Land, da haben wir doch gerne eine Schubkarre. Irgendwann, wenn wir dann weiter sind, gibt es dann auch fahrbare Wege mit Hubwagen oder so.
In der Küche etikettieren sie Flaschen. Darauf ist Sarahs Gesicht zu sehen. Daneben zwei Ähren, Gerste und Hopfen. Mandy Ale heißt das Bier, mit Mandarinenaroma.
Jetzt gerade stempel ich auf die einen Etiketten noch das Haltbarkeitsdatum drauf. Und dann kleben wir die auf die Flaschen drauf. Im Moment hier am Küchentisch per Hand, genau.
Sarah hat in Berlin bei Urban Gardening-Projekten mitgemacht. Während ihrer ersten Schwangerschaft und der Elternzeit hat sie ihren Hang zur Natur dann vertieft. Nach einem Praktikum auf einem Bauernhof beschließt sie, ihren Clubjob an den Nagel zu hängen.
Ich habe dann Landwirtschaft studiert in Eberswalde. Und im Laufe dieses Studiums kam die Idee, ich will aufs Land ziehen, um hier einen Betrieb zu gründen. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe mit Unterstützung meiner Eltern diesen Hof hier gekauft und bin hier hingezogen. Und Joe und ich haben uns dann hier kennengelernt.
Die beiden hatten denselben Traum, aufs Land ziehen und eigenes Bier brauen. Jetzt leben sie mit 4 Kindern, einem gemeinsamen und 3 aus früheren Partnerschaften, als Patchwork-Familie mit Dorfbrauerei in der Uckermark. Akzeptiert und respektiert auch von den Alteingesessenen.
Also ich glaube, am Anfang fanden mich manche so ein bisschen bescheuert, weil die dachten so, die Frau alleine ohne einen Mann dabei und mit dem Riesenhof, was will die schafft das doch alles gar nicht. Das war, glaube ich, so die Hauptskepsis. Ganz großer Pluspunkt war, dass wir hier hingezogen sind. Die meisten Leute aus Berlin kaufen ja hier Wochenendhäuser und wohnen dann gar nicht hier. Als wir dann was hatten, wo wir sagen konnten, das wird es sein und eine Brauerei, das kann man ja auch verstehen und nachvollziehen und so. Ich sag mal, es gibt so eine gewisse Beruhigung.
Also hier aufs Land zu ziehen, das war absolut richtig. Schönes Leben, viel Platz, Entfaltungsspielraum, Ruhe.
Der Zuzug von Städtern bremst den Bevölkerungsrückgang in der Uckermark. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, nicht jeder kann einfach aufs Dorf ziehen, erklärt Augusto Jonomunjunga vom Afrikanischen Kulturverein in Eberswalde.
Hier in der Stadt passiert nicht so viel, aber wenn man also außerhalb ist, geht so im Dorf oder so, man möchte vielleicht in einen See besuchen oder so, wo man auch in Ruhe sitzen kann, aber da findest du immer keine Ruhe. Man geht auch mit der Familie oder so, das gibt immer die Leute, die kommen, Neger und Bimbo und daher, also man sagt, dass hier aufpassen muss.
In der Uckermark leben kaum Einwanderer. Munjunga kam zu DDR-Zeiten aus Angola nach Deutschland. Und auch heute noch meidet er die Provinz aus Angst vor schiefen Blicken. So wie ihm gehe es vielen Menschen mit Migrationsgeschichte. Im Gegensatz dazu ist die Uckermark immer beliebter bei auswärtigen Urlaubern. In Stegelitz sitzen ein Dutzend Fahrradtouristen im Innenhof der alten Schule. Im Schatten der Birnenbäume. Das Gästehaus betreibt Andreas Winter, der ursprünglich aus Chemnitz stammt. Nach der Wende zog er in die Hauptstadt. Vor ein paar Jahren wollte er dann mit seiner Frau raus aus der Großstadt.
Es war nicht mehr so wirklich unsere Stadt. Wir wollten in die Uckermark und wollten im Prinzip nur ein altes Haus am See. Das war so der Arbeitstitel. Und dann sind wir irgendwie hier vorbeigefahren. Beziehungsweise war das im Internet zu sehen, dann die alte Schule zum Verkauf. Und dann haben wir sozusagen die alte Schule dann übernommen und haben praktisch das weitergeführt, was die Vorgänger eigentlich schon gemacht hatten. Das war ein Verein vorher.
Auch er hat den Umzug aufs Land nicht bereut. Im Gegenteil. Hier angekommen hat auch Andreas Winter das eine oder andere Vorurteil über die Provinz revidiert.
Nun ist ja so, ich meine, es gibt ja viele Gäste, die hier ankommen und sagen, ja, was macht ihr hier eigentlich hier draußen im Winter beispielsweise? Das ist der Totentanz. Und das stimmt im Prinzip überhaupt nicht. Es gibt Künstler, es gibt also in jeglicher Hinsicht Kulturleute und so weiter. Also wenn man so will, wenn wir Zeit hätten, könnte man das ganze Wochenende hier eigentlich sich irgendwo zu jemandem hinbegeben und mit ihnen einfach, was weiß ich, gemeinsam Musik machen oder mit ihm sich unterhalten. Also das ist, ich sag mal so, hier nicht so oberflächlich, sondern es ist sehr fundiert. Also wenn du mit Menschen triffst, es gibt auch adlige Leute hier, die triffst du dann in Gummistiefeln und dann gibt es keinen Herr von zu und was der Geier was, sondern es ist einfach Augenhöhe, fertig.
Eine Reportage aus der Gemeinde Vliet-Stegelitz in der Uckermark von Miltiades Ulios. Und damit kommen wir zum Ende von Deutschland heute. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Campus und Karriere. Meine Kollegin Regina Brinkmann schaut am Weltlehrertag auf die Situation von Lehrpersonal in Kenia und China. An dieser Stelle verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Antran. Haben Sie noch eine schöne Woche.